Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Deutschland ist man stolz auf die duale Berufsausbildung. Aber jetzt scheint das System in Gefahr. Wegen der Corona-Pandemie gibt es immer weniger Lehrstellen. Um gegenzusteuern, erhöht die Regierung die Prämien für den Ausbildungsplatz. Kann das funktionieren? Diese Frage klären wir heute in der Sendung. Und wir wollen wissen, wie Spracherwerb läuft in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche mit den Lehrenden nur per Bildschirm kommunizieren können. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Geschlossene Betriebe, Homeoffice, Kurzarbeit. Die Corona-Pandemie hat auch die Auszubildenden hart getroffen und ihre Lehrzeit verläuft ganz anders im Moment als eigentlich geplant, wie so vieles in diesen Monaten. Verbände und Gewerkschaften machen sich große Sorgen um die Azubis, aber auch um die Betriebe, um denen zu helfen, die wirtschaftlich auf der Kippe stehen und sie dazu zu bringen, trotzdem in Ausbildung zu investieren, hatte die Bundesregierung die Ausbildungsprämie ausgelobt. Und wenn es nach Arbeitsminister Hubertus Heil geht, soll diese Prämie jetzt von 2.000 auf 4.000 Euro verdoppelt werden. Matthias Anbuhl ist Bildungsexperte beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Gebert.
Minister Heil wird in den Agenturen heute mit den Worten zitiert, wir müssten eine Azubi-Krise verhindern. Müssen wir wirklich den Krisenmodus bemühen, wenn wir die Lage beschreiben?
Ich glaube, der Minister hat an diesem Punkt recht, denn die Corona-Krise hat wirklich den Ausbildungsmarkt voll erwischt. Im ersten Corona-Jahr 2020 haben wir gut im Vergleich zum Vorjahr ungefähr 60.000 Ausbildungsverträge, Neuverträge verloren. Die Zahl der neuen Azubis ist mit 467.000 erstmals seit der deutschen Einheit deutlich unter die 500.000er-Marke gerutscht. Und insofern müssen wir von einem Krisenmodus ausgehen, zumal, und das ist die schlechte Nachricht, alle Prognosen sagen, dass im kommenden Jahr, also jetzt 2021, ein weiterer Einbruch droht. Die Prognosen der Bundesagentur für Arbeit, des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gehen von einem erneuten Minus von 10% aus. Und das ist fatal, weil die Jugendlichen, die wir jetzt nicht ausbilden, fehlen in 3 Jahren als Fachkräfte.
Sie hatten im Juni vergangenen Jahres hier im Deutschlandfunk diese erste Ausbildungsprämie, die ja dagegen arbeiten wollte, als einen starken Impuls für Betriebe gewertet. War denn die bisherige Zahlung von 2.000 Euro nicht ausreichend oder warum braucht es jetzt offensichtlich diese Verdoppelung auf 4.000?
Und ich denke, dass das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern, darunter verbirgt sich ja die Ausbildungsprämie, den Abschwung auf dem Ausbildungsmarkt vielleicht gedämpft hat, denn wir hatten im Sommer auch von einem Minus von 18% teilweise verzeichnet bei den Kammern. Aber es hat letzten Endes den Abschwung nicht stoppen können. Und ich denke, in der Zusammenfassung oder im Rückblick muss man sagen, das Programm setzt eigentlich an den richtigen Stellen an, ist aber viel zu bürokratisch gestrickt. Und da sind natürlich die Ausbildungsprämien ein Punkt dieses Programms. Und ich finde, es ist auch richtig, Ausbildungsbetriebe zu fördern, wenn sie Ausbildungsplätze erhalten in der Krise. Das ist aber bisher auf Unternehmen bis zu 249 Beschäftigte begrenzt gewesen. Und das Virus fragt aber nicht nach Betriebsgrößenklassen und die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise auch nicht. Insofern ist es richtig, wenn man jetzt sagt, wir öffnen auch diesen Deckel, auch größere Betriebe können die Ausbildungsprämie bekommen. Das ist wohl auch eines der Pläne von Hubertus Heil. Und das ist aus meiner Sicht erstmal auch in Ordnung, wenn man sagt, wir heben auch die Prämie an.
Ist das dann nicht aber der viel zitierte Gießkannen-Effekt? Das heißt, wir verteilen überall so ein bisschen, aber so richtig was davon haben, tun wenige.
Ich glaube nicht, dass es eine Förderung mit der Gießkanne ist, weil in den Förderkonditionen schon darauf geachtet wird, dass es Ausbildungsbetriebe sind, die Ausbildungsplatzzahlen erhalten oder ausbauen. Das heißt, nicht jeder Betrieb bekommt eine Förderung. Diese Betriebe müssen schon nachweisen, dass sie Corona-bedingt Umsatzeinbrüche hatten und sie müssen auch schon nachweisen, dass sie Kurzarbeit hatten. Das ist ein anderes Förderkriterium in dem Corona-Jahr. Und insofern glaube ich nicht, dass man es ganz mit der Gießkanne macht. Am Ende ist es immer ein Balanceakt. Man muss aufpassen, dass man zielgenau fördert. Man darf die Förderkondition aber nicht zu restriktiv haben, weil sonst kommt es bei den Betrieben und bei den Jugendlichen nicht an. Diesen Balanceakt versucht gerade die Bundesregierung neu auszujustieren.
Ist denn Förderung an dieser Stelle das richtige Wort? Weil es kann ja mit 2.000 oder 4.000 Euro nur ein Anreiz sein, Betriebe tatsächlich dazu zu bewegen, in Lehrstellen zu investieren.
Also ich glaube, es ist in der Tat ein Anreiz, aber auch eine finanzielle Unterstützung. Aber es sind ja noch weitere Punkte in dem Programm eigentlich vorgesehen. Also zum Beispiel sollen Betriebe, die stark von Kurzarbeit betroffen sind, gefördert werden, wenn sie die Auszubildenden, aber auch das Ausbildungspersonal im Betrieb halten und nicht in Kurzarbeit schicken. Da gibt es bis zu 75% der Ausbildungsvergütung als Zuschuss. Und das ist schon ein starker Impuls zu sagen, Kurzarbeit ist vielleicht ein Instrument für Beschäftigte, damit sie nicht arbeitslos werden. Aber es ist kein gutes Instrument für Azubis, denn die müssen im Betrieb sein und lernen, damit sie gut durch die Prüfung kommen.
Jetzt sehen wir die ganze Zeit oder reden auch die ganze Zeit von der Förderung für die Betriebe. Wir sehen aber auch einen deutlichen Rückgang, was das Interesse der Jugendlichen oder der Schulabgänger auf der anderen Seite angeht. Die Nachfrage ist laut Bundesinstitut für Berufsbildung um 10% zurückgegangen. Müsste es nicht also auch verstärkt Bemühungen geben in Richtung zukünftiger Azubis, also die Jugendlichen irgendwo abzuholen?
Ja, wir brauchen dringend eine Förderung für Azubis. Das Problem ist, dass wir jetzt in einem Lockdown sind, in einer Phase, wo eigentlich Berufsorientierung stattfindet, wo Ausbildungsmessen stattfinden, wo Betriebspraktika stattfinden und Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenkommen sollten. Und das kann eben wegen des Lockdowns, wegen der Infektionsschutzmaßnahmen vielfach nicht in Präsenz erfolgen. Deswegen ist man jetzt dabei zu sagen, wir brauchen mehr digitale Formate, digitale Ausbildungsmessen, um Jugendliche und Ausbildungsbetriebe besser zusammenzubringen. Und ich glaube, was man auch braucht, ist eine Förderung von Jugendlichen, die bereits in Ausbildung sind und die auch in Richtung Prüfung gehen. Ja, eine gute Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Die Corona-Krise geht jetzt ins zweite Jahr. Das heißt, wir haben viele Jugendliche, die gut die Hälfte ihrer Ausbildung im Ausnahmezustand gelernt haben und jetzt im Sommer oder im Herbst in Prüfung gehen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass es nicht zu einer Erhöhung der Misserfolgsquote bei den Prüfungen gibt, dass nicht mehr Jugendliche durchfallen oder auch die Noten schlechter werden, sondern dass sie eine gute Unterstützung bekommen. Und deswegen schlagen die Gewerkschaften auch vor, dass es hier eine kostenlose Prüfungsvorbereitung für diese Jugendlichen geben soll.
Das heißt, wieder die Politik ist dran und muss reinbuttern.
In dem Fall ja.
Staatliche Hilfen für Betriebe und ihre Azubis in der Pandemiezeit. Einschätzungen aus Gewerkschaftssicht waren das von Matthias Anbuhl vom DGB. Vielen Dank. Und weitere Interviews und Meinungen zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt finden Sie auch bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de/campus. Eisenmann gegen Kretschmann hieß es gerade im einzigen TV-Duell vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Noch knapp 2 Wochen, dann wird abgestimmt, ob die derzeitige Kultusministerin des Landes das Land auch führen soll oder der aktuelle Regierungschef bleibt. Diese Wahlen gehen auch Studierende etwas an, ganz klar. Aber wie können die eigene Forderungen noch größeres Gehör verschaffen und sich kritisch mit den Positionen der Parteien in Sachen Bildung auseinandersetzen? Ganz einfach, die Landesstudierendenvertretung hat kurzerhand einen Studiomat im Internet freigeschaltet, wie Ulrike Mix gleich berichtet. Das Prinzip ist bekannt vom Wahlomaten der Landeszentralen für politische Bildung.
Eine kurze Google-Suche mit den Schlagworten Studiomat und Baden-Württemberg und schon hat man ihn gefunden, den Studiomat. 37 Thesen bietet er an, etwa:
Studierende sollen den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen dürfen. Gremien und Ämter sollen grundsätzlich geschlechterquotiert besetzt werden. Das Land soll dafür sorgen, dass Bibliotheken täglich rund um die Uhr geöffnet haben.
Zu diesen Thesen kann man seine persönliche Meinung anklicken. Man kann zustimmen, neutral sein, ablehnen oder die These überspringen. Ganz einfach. Doch hinter dem Studiomat steckt monatelange Arbeit, erzählt der Sprecher der baden-württembergischen Landesstudierendenvertretung Andreas Bauer.
Die Landesstudierendenvertretung hat sich im Sommer letzten Jahres ja dazu entschieden, sowas zu machen. Dann hat sich ein Arbeitskreis gebildet. Um den zu bilden, haben wir alle politischen Hochschulgruppen, alle Studierendenvertretungen im Land eingeladen und zur Einbringung und Sammlung von Thesen aufgerufen. Und da kamen dann auch so 200 Thesen auch zusammen. Die haben wir dann redaktionell überarbeitet, sodass dann am Schluss eben diese 37 Thesen dabei rausgekommen sind.
Wer sich durchgeklickt hat, dem zeigt am Schluss eine Grafik an, mit welchen Parteien die eigene Haltung am ehesten übereinstimmt. Außerdem kann man nachlesen, wie die jeweiligen Parteien nach eigener Aussage zu den jeweiligen Thesen stehen. 20 Parteien hat die Landesstudierendenvertretung dafür angeschrieben, 17 haben geantwortet. Teils mussten die Studierenden hartnäckig nachhaken, um Antworten zu bekommen. Hartnäckigkeit, die letztlich Lobbyarbeit war. Denn laut Andreas Bauer ging es auch darum,
unsere Interessen da auch abzubilden und abzuklopfen bei den Parteien. Also die Themen zu beleuchten, die uns gerade hochschulpolitisch so umtreiben.
Nicht alle Parteien hätten sich gleich viel Mühe mit dem Anliegen der Studierenden gemacht. Manche Parteien hätten sehr knapp oder unreflektiert geantwortet. Außerdem ist Andreas Bauer aufgefallen, dass sich die Grünen und die CDU als aktuelle Regierungsparteien bei vielen Themen nicht festgelegt hätten. Das stört auch den Tübinger Politikstudent Jakob Bühler. Als Beispiel nennt er die Frage, ob BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern gewährt werden sollte. Die CDU sagte nur, das sei nicht Ländersache.
Das kann man natürlich sagen, dass es ganze Bundesangelegenheit ist, stimmt auch. Aber man kann sich ja trotzdem als Landespartei ganz klar für Sachen aussprechen. Und da ist eben spannend, dass die CDU sagt, nee, so interessiert uns gar nicht. Dabei ist BAföG einfach der zentrale Faktor, was Hürden an Hochschulen angeht, dass man dringend mal angehen müsste.
Die Studiomatmacherinnen und Macher mussten sich aber auch selbst Kritik gefallen lassen, sowohl von studentischer Seite als auch von den Parteien, sagt Andreas Bauer.
Ja, da hört man zum Beispiel auch, dass die Thesenauswahl sehr suggestiv ist und stark in Richtung Nachhaltigkeitsthemen, Geschlechtergerechtigkeit und so geht. Aber das ist halt einfach das Ergebnis des Beteiligungsprozesses, in dem diese Thesen entstanden sind in den letzten 7 Monaten.
Die Idee, einen Studiomat zu erstellen, war nicht ganz neu. Die Bayerische Landesastenkonferenz hatte bereits 2018 zur dortigen Landtagswahl einen Piloten aufgelegt. Der sei gut angekommen, so ein Sprecher. Inzwischen gibt es auf Bundesebene Überlegungen, ob man für die Bundestagswahl im Herbst ebenfalls einen erstellen sollte. Psychologiestudentin Johanna Grün hat den Studiomat bereits ausprobiert und findet ihn gut.
Ja, ich habe inzwischen gestern die Fragen beantwortet. Das ist eine einfache, schnelle Sache. Ich meine, das auszufüllen dauert 10 Minuten und es gibt ein schönes Backup. Und ich glaube, die meisten StudentInnen werden sich natürlich auch darüber freuen, noch mal spezifischere Themen beantwortet zu bekommen.
Zuhören und Sprechen sind zwei wichtige Kompetenzen, wenn wir im Alltag miteinander reden, aber natürlich auch wichtig in der Schule fürs Lernen und die Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander und zwischen Schüler und Lehrkraft. Was aber, wenn diese Interaktion stark eingeschränkt wird, wie jetzt gerade in der Pandemie, wo Unterricht oft per Videokonferenz läuft? Eine Frage, mit der sich Michael Becker-Mrozek beschäftigt. Er ist Professor für deutsche Sprache und Didaktik an der Universität Köln und außerdem Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Ich habe jetzt einfach mal behauptet gerade, dass eine Videokonferenz die Unterrichtskommunikation stark einschränkt. Stimmt das?
Ja, das kann man schon so sagen. Es ist natürlich in jedem Fall besser, als wenn überhaupt keine mündliche Kommunikation zwischen der Lehrerin und dem Lehrer und seinen Schülern stattfinden kann. Aber bestimmte Dinge gehen nicht. Es kann immer nur einer sprechen. Man kann nicht mal was dazwischen sagen oder dazwischen fragen. Man muss sehr diszipliniert sein und man sieht in der Regel auch nicht alle anderen.
Wie ist es mit dem Zuhören, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ja auch unsere Internetleitungen nicht immer die stabilsten sind oder vielleicht Hall entsteht, weil alle das Mikro gleichzeitig aufhaben? Also das Zuhören an sich wird auch massiv eingeschränkt oder kann zumindest massiv eingeschränkt werden, oder?
Wenn es technische Probleme gibt, wird es natürlich schwieriger mit dem Zuhören, vor allen Dingen für diejenigen, die vielleicht mehrsprachig sind und nicht so vertraut mit der deutschen Sprache. Aber auf der anderen Seite hat es fürs Zuhören den positiven Effekt, dass insbesondere dadurch, dass man sein Mikrofon ja in der Regel ausstellt bei Videokonferenzen, man auch konzentrierter zuhört.
Ja, wenn Sie aber sagen, konzentrierteres Zuhören ist möglich, dann bedeutet das vielleicht auch, dass das Lernen doch besser funktioniert als im Klassenraum, wo viel Ablenkung auch sein kann?
Empirisch wissen wir da noch nicht sehr viel drüber, weil das ja jetzt gerade erst mal ein halbes Jahr oder am Anfang des Jahres hatten ja die meisten noch keine Videokonferenzsysteme. Empirisch wissen wir noch nicht so viel darüber, was da passiert. Es ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, weil Dinge erklärt werden können, weil direkt nachgefragt werden kann, was dabei passiert. Und es wird sicherlich auch so sein, dass die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern hier auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es wird sicherlich einige geben, die damit besser zurechtkommen als andere.
Moderner Unterricht setzt ja vermehrt auf Gruppenarbeit zum Beispiel, sprich weg vom Monolog hin zum Dialog, also auch kein Frontalunterricht oder zumindest weniger. Wird der denn jetzt mit dem Videoformat wieder zunehmen? Was glauben Sie?
Es gibt die Möglichkeiten natürlich in Gruppenräumen zu arbeiten, auch in den Videokonferenzsystemen und das ist auch jeder Lehrperson zu empfehlen. Also wenn es solche Unterrichtsstunden mit Videokonferenzen gibt, da immer auch Zeiten vorzusehen, wo die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen in solchen Breakout Räumen für sich arbeiten können. Insgesamt kann man aber davon ausgehen, dass die Zeit jetzt auch genutzt wird von den Lehrpersonen, um ihre Inhalte zu vermitteln, um das weiterzugeben, was vielleicht in den letzten Wochen und Monaten nicht möglich war.
Und damit mehr Frontalunterricht. Jetzt haben wir ja bisher sehr allgemein über Unterrichtskommunikation gesprochen. Was ändert sich denn, wenn es ums Lernen einer Fremdsprache geht? Werden da die Bedingungen nochmal deutlich schwerer? Weil es geht ja auch darum, zu verstehen, wie bestimmte Wörter ausgesprochen werden, wie sich das anhört, aber auch, wie ich es im Mund selber bilden kann. Darum geht es ja auch beim Erlernen, zum Beispiel von Englisch oder vielleicht auch Deutsch als Zweitsprache.
Ich glaube, auch da wird man unterscheiden müssen, in welchem Erwerbsstadium man sich befindet. Ganz am Anfang ist es sicherlich notwendig, dass man in Präsenz den gesamten Handlungsraum nutzen kann, dass man auf etwas zeigen kann, um den Wortschatz zu erweitern, dass man Dinge an der Tafel oder auf andere Weise aufzeigen kann, dass man bei der Aussprache helfen kann. Im fortgeschrittenen Stadium bieten sicherlich die digitalen Medien gute Möglichkeiten, um miteinander in Austausch zu treten und hier auch die Sprechanteile der Schülerinnen und der Schüler zu erhöhen. Also man kann das, glaube ich, nicht pauschal sagen, sondern es hängt immer davon ab, was gerade auch in der Lernentwicklung ansteht.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie nicht so pessimistisch, sondern sagen, da können vielleicht Lernlücken entstehen, aber die lassen sich füllen, auch per Videoschalte.
Per Videoschalte haben wir auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern. Das merken wir auch im Hochschulbetrieb. Wir sind ja seit dem letzten Sommersemester vollständig nur noch mit Videokonferenzen dabei. Das klappt mit den erwachsenen Studierenden sehr gut, weil die in der Regel gut selbst organisiert sind. Mhm. Aber in der Schule, gerade in der Grundschule, werden wir eine größere Heterogenität finden. Es gibt Kinder, die sehr gut selbst organisiert sind, die vielleicht auch lieber alleine für sich lernen. Die werden vielleicht mehr lernen als im Präsenzunterricht. Es wird aber auch eine große Gruppe von Kindern, vor allen Dingen die, die jetzt schon benachteiligt waren, da werden sich die Lernrückstände, und das zeigt sich auch schon in den empirischen Erhebungen, die wir jetzt aus dem letzten Jahr haben, bei den Kindern werden die Lernrückstände größer werden. Und da muss man sich jetzt schon Gedanken machen, wie man die aufholen kann.
Spracherwerb und Unterrichtskommunikation in der Videokonferenz. Die Folgen hat Michael Becker-Mrozek für uns erläutert vom Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die Begeisterung für die deutsche Sprache wächst im Moment in Südamerika, genauer in Peru und Kolumbien. Wie das Auswärtige Amt ermittelt hat, sind in beiden südamerikanischen Staaten die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die einen Deutschkurs besuchen, besonders stark angestiegen.
Campus und Karriere. International.
Allerdings ist dieser Anstieg am Interesse für Deutsch als Zweitsprache erhoben worden, bevor das Coronavirus weltweit zur Bedrohung wurde. Die Pandemie hat auch in Kolumbien vieles verändert, etwa die Formate, in denen der Deutschunterricht jetzt laufen kann. Auch hier setzt man aufs Digitale, wie Victor Coco in Medellin erfahren hat.
18 Uhr im Deutschinstitut Dach in der Millionenmetropole Medellin. Jetzt vor Beginn der Abendkurse würde großer Trubel herrschen. Aber Fernsehecke und Kaffeemaschine sind verwaist. Der Kuckuck pfeift allein vor sich hin.
Ich glaube, unsere Stärke liegt darin, ja, den Leuten wirklich ein Dach zu bieten. Ein sehr familiäres Ambiente, wo man gerne herkommt. Nicht nur, um eine Sprache zu lernen, sondern auch einfach, um abzuhängen. Ja, also wir haben ja neben den Kursen auch ein Kulturangebot und ein sehr breites akademisches Angebot, sprich Sprachclubs.
Erzählt der 36-jährige Dominik Leistner von den eigentlichen Stärken des Dachinstituts. Vor 2 Jahren hat er sich mit 3 Partnern und viel jungem Elan selbstständig gemacht. Die ersten 15 Monate liefen sehr gut, der Businessplan wurde übertroffen. Dann kam die Pandemie und das Lebensprojekt stand vor dem Abgrund. Der erste Gedanke?
Ja, war's das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, obwohl ich Erfahrung schon im Fremdsprachenunterricht online hatte, waren wir natürlich, obwohl man es hätte irgendwie antizipieren können, nicht wirklich darauf vorbereitet.
Kalt erwischt war eine Sache. In Kolumbien gab es zudem keine staatlichen Finanzhilfen. Und Fremdsprachenausbildung ist häufig ein Luxus der Bessergestellten. Francisco Carreño, akademischer Leiter des Goethe-Instituts aus der Hauptstadt Bogotá, fasst den Schülerrückgang so zusammen.
Bei uns im Institut in Bogotá, da haben wir weniger Schüler, so um 25% weniger Schüler. Was darauf zurückzuführen ist, glaube ich, dass der Markt sich geöffnet hat. Und andererseits hat das mit der Kaufkraft zu tun. Also Kolumbianer haben weniger Geld im Moment. Und drittens, ein Studium in Deutschland oder ich weiß nicht, als Au-pair in Deutschland zu arbeiten, als Fachkraft, das ist relativ ungewiss. Ja, und ich glaube, viele Leute haben so eine Bremse. Und ich glaube, viele Leute warten.
Das Goethe-Institut setzt auf unterschiedliche virtuelle Konzepte, zum Teil mit hoher Eigenverantwortung der SchülerInnen in Lernprogrammen. Aber wer ein A2- oder B1-Zertifikat erwerben will, muss noch persönlich ins Institut kommen. In der Stadt des ewigen Frühlings, Medellin, führt das Dach-Institut die Gruppenkurse im Prinzip normal durch, auf einer Online-Plattform, aber mit Lehrerbetreuung. Mit Preisnachlässen konnte man die Schülerzahlen des Vorjahres halten. Auch dank ortsfremder TeilnehmerInnen, erzählt Dominik Leistner im mit tropischen Pflanzen dekorierten Innenhof.
Die Idee ist aber eben, Leute vor allem aus peripheren Gebieten zu erreichen, nicht unbedingt jetzt Konkurrenz in Bogotá oder in Cali, wo es auch schon Institute gibt, zu sein, sondern eben Leuten, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, Deutschunterricht zu nehmen, den Deutschunterricht zu bieten. Und das geschieht vor allem in peripheren Gebieten hier im Land und auch in Medellin selbst, wo die Leute eben, sage ich, aufgrund des Weges, aufgrund des Verkehrs es nicht schaffen, ins Institut zu kommen.
Der Online-Unterricht sei sogar effizienter, weil SchülerInnen pünktlicher sind. Zudem sind kolumbianische Preise im lateinamerikanischen Vergleich günstig, sodass es Anfragen aus Argentinien, Chile oder Mexiko gibt. Pro Kurs ist mindestens ein Teilnehmer nicht aus Medellin. Tendenz steigend. Und eine neue Zielgruppe kommt hinzu, berichtet Dozentin Luise Töpfer, die seit einigen Jahren in Kolumbien arbeitet.
Ich habe interessanterweise kolumbianische Schüler, die aber in Deutschland leben. Das ist natürlich für sie total attraktiv, eine Lehrkraft zu haben, die in kolumbianischen Verhältnissen abrechnet.
Räumliche Nähe ist also weniger wichtig, aber ein gewisser kultureller Bezug bleibt. In der Pandemie waren Leistner fast die Lehrkräfte ausgegangen, weil viele Deutsche Kolumbien verließen und die wirtschaftliche und soziale Sicherheit in der Heimat suchten. Luise Töpfer ist geblieben und will sich bald in einem Dorf an der Karibikküste niederlassen.
Ja, da sind wir direkt am Strand. Also das ist durchaus möglich. Das Einzige, was wir brauchen, ist gutes Internet. Es gibt jetzt sogar Glasfaserkabel. Also ist richtig genial. Werden wir dann und von da aus genauso weiterarbeiten können wie hier.
Und damit sagen wir Tschüss für heute. Campus und Karriere war das. Am Mikrofon Stefanie Gebert. Vielen Dank für Ihr Interesse.